Dieses ist ein Denkmal für eine verheerende Politik zum Nationalstaat, die verschiedene Aspekte hat. Unter anderem hat sie den Aspekt, das Denkmal ist fertig geworden zu dem Zeitpunkt, als die sogenannten Schutztruppen nach Südwestafrika aufbrachen unter Herrn von Trotta und den Völkermord an Herero und Nama vorbereitet und inszeniert und durchgeführt haben.
Hallo und willkommen. Hamburg Arts, das ist ein Podcast mit Themen und Geschichten aus der Kunstwelt. Und ich bin Kai Detlefs, Journalist in Hamburg. Wir reden heute über das Bismarck-Denkmal bei den Landungsbrücken. Das wurde ja mit Millionenaufwand saniert. Seit kurzem erstrahlt das Denkmal so schön wie wohl nie zuvor. Dazu gab es einen Wettbewerb, international besetzt, um das Denkmal künstlerisch zu ergänzen. Und das ging komplett daneben. Der Wettbewerb blieb ohne Sieger. Bismarck Neudenken war das Motto der Stadt Hamburg, um den heute umstrittenen ehemaligen Reichskanzler neu einzuordnen. In der Diskussion um das Denkmal mit dem Eisernen Kanzler gibt es aus meiner Sicht noch einige spannende Fragen. Beispiel: Ist das Denkmal kunsthistorisch wertvoll? Ist das überhaupt Kunst? Und was sagt und vermittelt dieses Denkmal aus Sicht der Historiker? Direkt beim Bismarck-Denkmal treffe ich meine beiden Gesprächspartner. Dr. Jürgen Bönig ist Historiker, Buchautor, Kurator und Dozent. Und Dr. Jörg Schilling, Kunsthistoriker, Autor und Inhaber des Schaff-Verlages in Hamburg. Wir reden über den Mythos Bismarck und darüber, wie wir Bismarck heute neu denken können. Wir sitzen hier vor dem Bismarck-Denkmal und meine Frage ist, was empfinden Sie dabei? Was geht Ihnen jetzt durch den Kopf?
Ich bin ganz angetan davon, dass ich hier ein großes Tag lese, auf dem Peace steht. Also ein neues Graffiti ist am Denkmal, am Bismarck-Denkmal angebracht worden. Und das war ja vorauszusehen und gehört eigentlich auch dazu. Denn es ist eine Art von Projektionsfläche.
Und hier, danke. Also ich empfinde das, was ich beim ersten Mal, als ich wieder hergekommen bin, empfunden habe, das ist ein Scheinriese. Von nahen sieht er kleiner aus als von weiten. Also der wirkt auf der anderen Seite der Elbe imponierender als hier, ist natürlich eine sehr kompakte Figur, verständlich. Das ist das Schreckliche an ihm, dass man das gleich versteht. Das ist seine Wirkung und seine Kunstfertigkeit. Und diese germanischen Völker da ringsherum, die sind so ein bisschen schlecht gemacht. Und dass die Freitreppe fehlt, die hier raufführen sollte sozusagen, dass man sich unterwürfig annähert, das ist eigentlich ein Vorteil. Da hatten die Leute kein Geld mehr dafür. Und eigentlich war die Wirkung berechnet, man strebt sozusagen zum Bismarck hoch, um ihn zu verehren. Und das hat auch eine Anmutung von Grab, diese Rundform. Und alles sollte sozusagen dazu dienen, unbefragt zu verehren.
Man könnte dazu noch anfügen, dass die Wirkung, die gerade beschrieben wurde, auch darauf zurückzuführen ist, dass das Ganze dann nochmal auf Untersicht komponiert wurde. Also der Entwurf von Hugo Lederer war wesentlich naturalistischer. Und im Laufe des Prozesses der Errichtung des Denkmals hat man nochmal die Figur auf Untersicht gestaltet. Und das macht natürlich diese Wirkung aus der Ferne und diesen Effekt, wenn man davor steht.
Was heißt dieser Begriff auf Untersicht gestaltet?
Naja, also das war im Wettbewerb hat er eine Figur geschaffen, die sehr naturalistisch ist und die man natürlich anschaut, wenn man sich das Modell anschaut. Und man hat aber nochmal die Proportion so verändert in der Figur, dass sie auf eben ihre Wirkung erst entfaltet, wenn man etwas weiter entfernt ist.
Ich frage nochmal ganz direkt und ganz klar, was soll dieses Denkmal aussagen? Inhaltlich, symbolisch, worum geht es dabei?
Nein, hier ist das der Heros des Bürgertums für die Errichtung des Nationalstaates, wird hier gefeiert vom Hamburger Bürgertum.
Und wie? Ja. Und es ist auch eine Übernahme des Mythos des Deutschen Reiches. Also es ist ja ein Roland-Figur mit Also ein Ritter mit Schwert, der natürlich nur Gutes tun kann. Und es lehnt sich an Roland, Figuren, die aber auf den Märkten gestanden haben, um den Marktfrieden zu sichern. Und das, was hier symbolisiert wird, ist natürlich nicht der Marktfrieden, sondern die äußere Verteidigung eines größeren Staates. Und insofern ist das eine Märchenfigur. Es ist eine verfälschte historische Figur, die benutzt worden ist, um einen Mythos um das Deutsche Reich zu machen und um Vertrauen in die Herrschenden zu schüren und zu sagen, die werden schon dafür sorgen, dass es uns gut geht. Und diesen Figuren nähert man sich natürlich unterwürfig. Und es ist auch kindisch, diese Art von Perspektive, dass man sagt, ein großer Mensch, eine große Figur muss gleich bedeutend sein. Also diese Vermutung, dass die Erwachsenen es besser wissen, wird in dieser Figur symbolisiert.
Jörg Schelling, eine Frage. Wie ist das Denkmal denn aus der Sicht des Fachmanns kunsthistorisch einzuordnen?
Also kulturhistorisch ist es sehr wichtig, weil verschiedene Veränderungen in der Denkmalplastik an diesem Denkmal festzumachen sind, beziehungsweise dieses Denkmal stand dafür und hat dafür gesorgt, dass sich auch die ganze Monumentalplastik verändert in Richtung Abstraktion. Also es war der Bruch mit der figürlichen, mit der Repräsentationsplastik im Kaiserreich. Und es war auch eine bewusste Entscheidung im Wettbewerb, diesen Entwurf auszuzeichnen, um damit gegenüber Wilhelm II., dem Kaiser, der kurz zuvor von der Rinnsteinkunst gesprochen hatte, also von der modernen Kunst, hier dem gegenüber ein Zeichen zu setzen. Das ist für uns heute nicht schwer nachvollziehbar, aber wenn man diese Figur genau betrachtet, dann oder auch die Architektur, die dazugehört, also das Postament, dann ist das eine sehr, für damalige Verhältnisse, sehr abstrakte Architektur und Plastik.
Und sie funktioniert eben auch für Leute, die keine kulturhistorische oder kunsthistorische Bildung haben. Sie funktioniert auf Zuruf und Anblick. Und ist sozusagen eine Stilisierung, bei der man auf sozusagen Archetypen zurückgreifen kann. Und das hat in der Richtung gewirkt, dass spätere Kriegerdenkmäler, die nötig waren, weil diese Politik betrieben worden ist, auch auf diese Figuren, auf diese Anordnung, auf diesen Rundtempel, Rundgrab zurückgegriffen haben und diese Feinheit und die Kleinigkeiten weggelassen haben.
Was heißt denn jetzt spätere Kriegerdenkmäler? Das hat ja zunächst auf den ersten Blick nichts mit einem Krieg zu tun, oder?
Es hat natürlich mit der Tatsache zu tun, dass der Deutsch-Französische Krieg zum Deutschen Reich geführt hat. Und es war unmissverständlich, dass das Schwert bedeutet, dass es eine Wache gegen Westen geben wird. Das steht ja nach Westen ausgerichtet, sollte ursprünglich woanders stehen, aber die Richtung ist deutlich. Und die Wache war sozusagen Ausdruck der Tatsache, dass man übereingekommen war, dass ein größerer deutscher Staat durch drei Kriege zustande gekommen ist. Und das ist sicher eine Wegstellung, die hier gefeiert worden ist und die nicht notwendig war. Es hat immer Alternativen zu diesem Weg gegeben. Und das Denkmal sollte verkörpern, dass es gar nicht anders geht.
Also das muss ich ein bisschen relativieren. Die Figur ist ganz bewusst Richtung Elbmündung ausgerichtet und damit nach England. Das war sozusagen der Weltmachtskonkurrent. Natürlich ist es auch so, dass die Figur zwar ein Schwert hält, aber Bismarck stützt sich aufs Schwert und ist eigentlich eher eine Wächterpose als eine kriegerische Pose.
Wie ist die Entstehungsgeschichte dieses Denkmals? Wer hat da was bezahlt, um dieses Denkmal überhaupt zu installieren?
Da muss man natürlich ein bisschen ausholen. Bismarck war ja 1890 entlassen worden. Tut mir leid, wenn ich jetzt die falsche Jahreszahl eventuell genannt habe. 1890 war es, ne? Avancierte dann zu einem, zum Held des Bürgertums, was sich also politisch nicht repräsentiert sah im Kaiserreich. Und Hat dann ja auch sich hier in Friedrichsruh angesiedelt und es bestanden wunderbare Beziehungen zu den Hamburger Kaufleuten, zur Hamburger Verwaltung. Und 1898 ist er gestorben und überall im Reich wurden dann sofort Gedenkfeiern abgehalten und neue Denkmalsetzungen beschlossen. Und in Hamburg gab es die größte Sammlung für ein Denkmal. Und ja, also es gab dann eine jahrelange Diskussion, wo das stehen sollte, wie es aussehen sollte. Das ist eben auch das Interessante an diesem Denkmal, dass es so gut dokumentiert ist in den Akten.
Und es war, als er entlassen wurde, 1890, haben Sie dann einen Geburtstagsempfang gemacht von 1500 Leuten und haben gesagt, wir besuchen ihn, um auszudrücken, dass die Politik, die er gemacht hat, besser ist für unsere Stadt. Und man befürchtete, dass die Irrationalität und die Aggressivität zunehmen würde und man sozusagen das, was man durch Bismarck gewonnen hat, verlieren würde. Und das hat er dann natürlich auch entsprechend kommentiert. Und eigenartigerweise ist sozusagen der Architektenverein dann einmal zu einer Feier in den Sachsenwald gefahren. Und da haben sie eine Aufführung gemacht, dass dieser Roland aus dem Boden emporkommt. Und die Damen waren ganz entzückt und er hat Komplimente gemacht. Also diese Figürlichkeit, diese Anspielung verdanken wir sozusagen dem Architektenverein. Und also man kann das gut oder schlecht finden, aber es ist jedenfalls eine ziemlich kitschige Veranstaltung.
Das war sogar der Künstlerverein, der das gemacht hat. Und diese Wallfahrten gab es relativ häufig, immer zu Bismarcks Geburtstag.
Wallfahrten wohin jetzt?
Nach Friedrichsruh. Okay. Und dann stand Bismarck auf seinem Balkon und hat die Delegation empfangen. Und das war besonders in der Studentenschaft ausgeprägt, die ja auch Initiator war der Bismarck-Säulen. Das ist übrigens, ging auch von Hamburg aus, denn die Versammlung und der Beschluss für den Wettbewerb für die Bismarck-Säulen ist in Hamburg gefällt worden. Und dazu hatte Franz Andreas Meyer eingeladen, der Hamburger Oberingenieur, der sich der persönlichen Freundschaft Bismarcks rühmte. Oder die bestand wohl auch. Jedenfalls hat Bismarck ihn in seinem Haus zu Hause besucht. Der hat also damals hier die Studenten begrüßt und hat diesen Wettbewerb durchgeführt. Und Franz Andreas Meyer ist auch derjenige gewesen, der hier entscheidend eingegriffen hat, dass das Denkmal noch vor seinem Tod 1901 hat er mit entschieden, dass das Denkmal hier auf der Elbhöhe errichtet wird. Und, um da nochmal etwas anzufügen, er ist auch derjenige gewesen, der die Rolands-Assoziation ins Spiel gebracht hat. Denn es war keine bewusste Entscheidung, eine Rolands-Figur hier hinzustellen, aber in seinen Schriften dazu hat Franz Andreas Meyer, in seinen Gutachten hat Franz Andreas Meyer schon von einer Rolands-Figur gesprochen.
Rolands-Figur, kurze Erläuterung. Wir kennen ja den Roland in Bremen als Figur. Was hat es genau damit auf sich, auch vom Symbolwert her?
Also die feudalen Gewalten sollten zum Zeitpunkt des Marktes Frieden halten. Und dafür steht er, dass er dafür sorgt, dass es so ist. Es ist die Feudalgesellschaft ist lokal organisiert und dann sorgt man dafür, dass eben Frieden herrscht in dem Moment, wo man tauscht. Und dafür steht sie da, dass das gewährleistet ist, als Gewalt, die dafür sorgt, dass es Frieden gibt. Also es ist eine Gewalt, die sich auf einen bestimmten Ort und auf eine Lokalität bezieht und jeder einzelne Ort hat so eine Darstellung und es gibt keinen übergreifenden Roland, der das Ganze verteidigt. Natürlich hat Roland-Mythos historisch, literarisch auch Vorbilder in der Verteidigung gegenüber den Sarazenen und dergleichen, aber die historischen Figuren, die wir sehen, dokumentieren, hier soll Frieden herrschen, wenn Markt ist.
Das ist ein Symbol der Reichsherrlichkeit, ne? Das Schutz symbolisiert hier für dieses Marktgeschehen.
Da meine Frage, es gibt doch so einige Details zu berichten aus der Entstehungsgeschichte. Also der Kopf, wurde er größer gemacht, wurde er höher? Was hat es damit auf sich, Jörg Schilling?
Tatsächlich ist es so, dass ich hatte ja eben schon von den Veränderungen auch dass Hugo Lederer das also auf Anraten der Hamburger Kommission das Denkmal mehr auf Untersicht komponieren musste. Das hat er aber auch zum Anlass genommen, eigenhändig das Denkmal zu vergrößern. Und nochmal um über einen Meter hat er das vergrößert, was zu erheblichem Mehrbelastung geführt hat.
Vom Gewicht her?
Ja, natürlich, vom Gewicht her, weil es ja massiver Granit ist, die ganze Figur. Was dann zur Folge hat, dass das Denkmal nochmal nachfundamentiert werden musste. Sehr umständlich und natürlich auch die eigentlich vorgesehene Einweihung 1905 verschoben werden musste um ein Jahr. Damit hat er sich in Hamburg sehr unbeliebt gemacht.
Ja, wie waren denn damals die Reaktionen der Hamburger auf dieses Bismarck-Denkmal?
Das ist auch total spannend, weil zu Zeiten des Wettbewerbs, also darum ging, welcher Entwurf hier umgesetzt werden musste, gab es, das wurde natürlich veröffentlicht in den Zeitungen, hatte eine große Resonanz gehabt, auch in der ganzen Kunst- und Kulturwelt war es so, dass dieser Entwurf besprochen und gefeiert wurde vor allen Dingen. Also es gibt eigentlich kaum einen Namen, den wir aus der Zeit kennen, der sich nicht dazu geäußert hat und auch in den meisten Fällen waren sie ganz angetan und begeistert wegen dieser Veränderung, dieser künstlerischen Impulse der Moderne, die man hier sah. Aber in der Bevölkerung fand dieser Entwurf große Ablehnung. Das wäre ein Popanz, das wäre nicht der Bismarck, den man kennen würde. Da muss dazu natürlich sagen, es gab schon viele zahlreiche Bismarck-Denkmale, die Bismarck naturalistisch abgebildet haben mit Pallasch, mit Pickelhaube.
Ja, richtig.
Und, das ist jetzt hier eine ganz andere Figur gewesen, total ungewohnt und eben auch, wenn wir sagen, vereinfacht gesagt, zu abstrakt für die Allgemeinheit.
Und es gab zahlreiche Postkarten, die das gefeiert haben, also bevor es fertig war, wurde das abgebildet. Und die schönste Postkarte fand ich immer, neben den Maßen für das ganze Denkmal, der Mittelfinger ist fast einen Meter groß, lang. Das fand ich die schönste Postkarte, der schönste Kommentar. Der Mittelfinger des Bismarck-Denkmals ist einen Meter lang.
Ja, da kann ich gleich einhaken, dass also das, was ich gerade beschrieben habe, sich mit der Einweihung dann geändert hat. Also mit der Einweihung des Denkmals war dann auf einmal die Begeisterung allgemein unheimlich groß. Und dann konnte man sich auf einmal hier mit dieser Figur identifizieren und sie feiern und fand hier auch eben das nationalistische Pathos war so typisch zum Ausdruck gebracht.
Und ich glaube, das Wetter war so ähnlich wie jetzt. Also die standen mit Regenschirm da.
Ja.
Und dann fiel dieses Tuch auf der Figur sozusagen langsam nur herab, dass er noch so ein bisschen verhüllt war. Und ich glaube, die Szene hat Staudte in dem Film Der Untertan einfach nochmal verwendet. Das war so komisch und so sozusagen eigentümlich. Und da kommen ja auch Regenschirme vor bei der Eröffnung. Also ich glaube, er hat das als Vorbild genommen und es bleibt ein, das beste Bild, glaube ich, ist diese Einweihung, dass man sich das anguckt, wie da sein Haupt enthüllt und die da unten stehen und nach oben gucken.
Ja, es war so, dass tatsächlich, es hat geregnet und der Umhang, der um die Figur gespannt war und dann mit einem Seil weggezogen werden sollte, der war halt nass und dadurch hakte das Ganze am Kopf. Und so gab es so einen schon irgendwie sehr eindrucksvollen Moment, der auch vielfach beschrieben wurde und auch fotografisch dokumentiert wurde. Es gibt übrigens auch einen kleinen Film dazu. Das ist eines der ersten Filmdokumente Hamburgs von der Eröffnung, wo das auch ganz gut zu sehen ist.
Es gibt in der Entstehungsgeschichte zum Bismarck-Denkmal einige Namen, die auffallen. Das sind einmal Abi Warburg, der berühmte Kunsthistoriker, und Lichtwag. Was hat es mit diesen Namen, mit den beiden auf sich?
Die beiden waren, also Alfred Lichtwag, der Hamburger Kunsthallendirektor, und mit Justus Brinkmann zusammen, künstlerischer Berater des Senats, also sie saßen in der Kunstkommission. Und Abi Warburg war ein Privatgelehrter, der aus Florenz zurückkam, wieder zurück nach Hamburg, nachdem er dort geforscht hatte. Und Warburg war ganz begeistert, wie viele andere ja auch, von dem Entwurf im Wettbewerb und sah hier starke Impulse für die moderne Kunst und hat auch sich dann theoretisch dazu geäußert und hat vor allen Dingen in die Diskussion mit eingegriffen, indem er die Eruption von die Blödsinnseruptionen veröffentlichen wollte. Damit meinte er Leserbriefe, die sich gegen den Entwurf gewendet haben, und hat dazu auch eine Glosse geschrieben, Walpurgisnacht auf dem Stündfang oder so ähnlich lautet. Das war auch ein Leserbrief, der veröffentlicht wurde.
Stündfang ist der Ort hier in der
Genau, das ist der Ort, wo das Denkmal steht. Da hat er polemisch, ironisch eingegriffen, und das war eine intellektuelle Attitüde, und natürlich die Begeisterung für diese Impulse, die sich gegen die Repräsentationskunst und Plastik des Kaiserreichs wandten. Also das war er völlig akkord, auch mit modernen Künstlern. Lichtwark hat das alles ein bisschen verhältnismäßiger gesehen. Er hat hier von Anfang an befürchtet, dass ein Denkmal in Riesendimensionen entstehen sollte. Er sprach sich für ein künstlerisches Denkmal in der Nähe der Kunsthalle, am liebsten an der Innenalster aus, bei der ganzen Standortdiskussion. Er ist aber sehr schnell auch in diesem Gremium, was sich mit dem Denkmal und der Beschäftigung, wo es stehen sollte, auseinandersetzte. Da ist er sehr schnell in die Minderheit geraten.
Und wie ist das denn sozusagen ausgegangen? Das war's dann, oder? Als Streit oder als...
Also der Streit hat dann nochmal eine Fortsetzung bekommen, also nicht zwischen den beiden, aber Lichtwark als eine wesentliche Figur, das sollte man auch nicht unerwähnt lassen, wenn man davon spricht, dass das hier das größte Bismarck-Denkmal ist. Es war noch ein viel größeres Bismarck-Denkmal geplant später in Bingerbrück, und da war Lichtwark die maßgebliche Figur in den Diskussionen.
Jetzt habe ich eine Frage, Jürgen Wöhnig, zu einem Thema, und zwar dieses Denkmal gilt als Kolonialdenkmal. Was hat es damit auf sich?
Ja, es war ein guter Zeitpunkt, dass es gereinigt worden ist, weil die Diskussion um die Kolonisierung hatte begonnen, und dadurch konnte es nicht unbeachtet wieder hübsch gemacht werden. Das ist das sehr Positive daran. Aber wenn man sagt, es handelt sich um ein Kolonialdenkmal, muss man sagen, in Livorno steht ein Sklavenhalterdenkmal. Das ist ein Kolonialdenkmal. Dieses ist ein Denkmal für eine verheerende Politik zum Nationalstaat, die verschiedene Aspekte hat. Zum Unter Beispiel. Anderem hat sie den Aspekt, das Denkmal ist fertig geworden zu dem Zeitpunkt, als die sogenannten Schutztruppen nach Südwestafrika aufbrachen unter Herrn von Trotta und den Völkermord an Herero und Nama vorbereitet und inszeniert und durchgeführt haben. Insofern wusste jeder in Hamburg, der dieses Denkmal und Bismarck bewundert hat, dass parallel dazu das Ergebnis dieser imperialistischen Auseinandersetzung dieser Völkermord war. Und das Tragische und Furchtbare an diesem Völkermord war auch, dass es eigentlich nicht um die Bewohner und das Land ging, sondern es ging darum, England und Frankreich zu zeigen, dass man auch Kolonialmacht ist. Und dann haben sie den gesucht, der für seine Massaker bekannt war, und haben ihn dahin geschickt und es gemacht. Also es war diesen Aspekt vorzutragen, das ist das große Verdienst von Bewegung. Aber es ist falsch zu sagen, es sei nur eine Kritik als Kolonialinspirator an Bismarck möglich. Durch die Unterdrückung der Sozialdemokraten, durch die Tatsache, dass er Kriege geführt hat zur Einigung zu einem größeren Staat und dass er den Adel, die Feudalherren, integriert hat in den neuen Staat, mit der Konsequenz, dass sie die Offiziere der Armee gebildet haben, die genauso rücksichtslos in den anderen Kriegen weitergemacht haben, wie sie vorher geherrscht haben. Das sind eigentlich die Spuren, die man an diesem Denkmal noch nachweisen müsste, um verständlich zu machen, warum so eine Bismarck-Verehrung in einer Demokratie nicht fehlgeleitet ist.
Es gab ja aber auch so etwas, oder es gibt so einen Mythos Bismarck. Es gab lange Jahre einen Kult um Bismarck und auch durchaus positive Assoziationen. Wie können wir das heute erklären?
Die meiste Ausrede besteht darin zu sagen, Bismarck sei gegen Kolonien gewesen. Das ist er zu dem Zeitpunkt gewesen, als er gesagt hat, ich will meine Truppen nicht verstreuen. Ich werde nicht für ein paar Ländereien von Hamburger Kaufleuten kämpfen. Und dann setzte die Krise, die Gründerkrise ein, 1873. Und dann haben alle sich darum bemüht, Absatzmärkte, Siedlungsgebiete und Rohstoffquellen sozusagen zu sichern. Und das war diese Verschärfung des innerimperialistischen Gegensatzes, wo Deutschland, das Deutsche Reich und Bismarck mit der Afrika-Konferenz eine sehr große Rolle gespielt hat, dass es sich so zugespitzt hat. Und man kann natürlich Gründe finden, warum er das für unzweckmäßig gehalten hat. Aber er war zweifellos Rassist und Imperialist und das entschuldigt nicht sozusagen seine Politik. Und Theo Sommer, der das sozusagen relativiert hat und bringt die sonderbaren Mythen, die herausgekommen sind bei der Vergessen der tatsächlichen Vorgänge um die Gründung des Deutschen Reiches.
Theo Sommer von der Zeit.
Der von der Zeit hat sozusagen einen Artikel als erstes geschrieben, wo man sehen kann, dass die Kenntnisse der deutschen Geschichte nicht sehr verbreitet sind.
Das klingt jetzt ja sehr kritisch und schon sarkastisch und enttäuscht, oder?
Nein, man muss nicht enttäuscht sein. Man kann einfach feststellen, dass die meisten Menschen nicht wissen, dass das Deutsche Reich sozusagen in kriegerischen Auseinandersetzungen gegen die Arbeiterbewegung, gegen die anderen Länder gegründet worden ist, dass es immer Alternativen dazu gegeben hat, die in Hamburg formuliert worden sind und dass das nicht zufällig war, dass man seine Kriege nicht mit einem verabschiedeten Haushalt geführt hat, sondern durch den Sieg gewinnen wollte und durch die Kriege auch eine Einigung erzielen wollte, die erst die Möglichkeit bildete, so eine Herrschaft zu stabilisieren. Und schließlich verdanken wir Bismarck den Umstand, dass ein Kaiserreich ausgerufen worden ist. Also zu einem Zeitpunkt, wo das eine unzweckmäßige Form ist, das Kaiserreich sozusagen auf eine Einzelperson zu gründen in einem modernen Staat, der vielfältig auf seine Bürger zurückgreift.
Darf ich noch was dazu sagen? Also ich finde, die Diskussion um die koloniale Vergangenheit Hamburgs ist natürlich wahnsinnig wichtig und die Aufarbeitung auch. Also das ist echt ein großes Thema. Es gibt aber Bauwerke in Hamburg, die wesentlich eindringlicher sind, was diese Diskussion anbelangt. Also da wären zu nennen die Speicherstadt selbst, das Schielehaus, also zufälligerweise alles Weltkulturerbe oder verschiedene andere. Es gibt ein Afrikahaus, es gibt ein Chinahaus, oder die Hamburger Museen sind alle mit großen Summen von Hamburger Kaufleuten gegründet worden. Man verweist ja gerne in dieser Diskussion um das koloniale Vergangenheit des Bismarck-Denkmals darauf, dass die Hamburger Kaufleute es finanziert haben. Wenn man sich aber die damals in den Zeitungen veröffentlichten Spendenzählungen ansieht, dann ist es sehr interessant, dass zwar auch viele namhafte Kaufleute dabei sind, aber tatsächlich, und auch die höchsten Summen, das ist nämlich mal ungefähr vierstelliger Betrag, der meistens nicht über 5.000 hinausgeht. Das ist sozusagen dieses hanseatische Understatement. Also da hat man sich, als wenn man sich abgesprochen hätte. Aber es ist eine sehr, sehr breit, und das war denen ja wichtig, Dokumentation, wie viele Leute auch mit ganz kleinen Beträgen sich an dieser Spendensammlung beteiligt haben. Was man aber auch sehen kann, ich hatte schon gesagt, die Diskussion ist auch nämlich wichtig und sie kam ja mit Black Lives Matter auf und da ist es natürlich so, dass dieses Hamburger Bismarck-Denkmal ist natürlich immer schon eine super Projektionsfläche gewesen, auch für so eine Diskussion. Insofern hoffe ich, dass sie sich da nicht festbeißt an diesem Denkmal, auch wenn das vielleicht initial war.
Das war die erste Episode zum Thema Bismarck-Denkmal. Es folgt eine weitere, wieder mit den beiden Gesprächspartnern, dem Kunsthistoriker Dr. Jörg Schilling und Historiker Dr. Jürgen Bönig aus Hamburg. Wir reden dann darüber, was beim Wettbewerb schiefgelaufen ist und wie es weitergehen kann, wenn wir Bismarck neu denken wollen und welche Rolle die Kunst dabei spielen kann. Ich freue mich, wenn ihr diesen Kanal abonniert und wenn ihr eine Bewertung hinterlasst, denn wenn dieser Kanal wächst, kann ich auch mehr Folgen produzieren. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.